Grüß Gott und herzlich willkommen hier in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Herzliche Grüße auch nach Südtirol an all diejenigen, die uns über Radio Maria nun zugeschaltet sind. Schön, dass Sie heute Nachmittag wieder in der kommenden Stunde bei uns mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Darüber zu klagen, dass es die Kirche gegenwärtig nicht unbedingt leicht hat, nun, das ist nicht besonders originell. Das gibt's eigentlich, solange es die Kirche gibt. Und noch viel weniger originell ist es, schwer einzuatmen und zu seufzen, tja, die gute alte Zeit. Nun, das Erstaunliche ist eigentlich, bei genauerem Hinsehen fällt auf, die gute alte Zeit war zumeist doch alles andere als gut. Meist war sie auch recht ungemütlich. Es ging da ziemlich zur Sache allzu oft. Und wie man sich's dann später kaum noch vorstellen möchte. Das heilige Schiff der Kirche musste allzu oft durch eine ziemlich ruppige See navigieren. Und interessanterweise bringen gerade solche Zeiten immer wieder ganz außergewöhnliche Persönlichkeiten in der Kirche hervor, die dann zu beispielhaften Vorbildern werden. Und solche Vorbilder, wie gesagt, kann man in der Kirche eigentlich ja immer gut brauchen, also auch wir heute. Um im Bild vom Kirchenschiff zu bleiben, wirklich ruhig ist die See ja nie. Heute wollen wir uns also eine dieser Persönlichkeiten aus einer wirklich bewegten Zeit ansehen. Wir begeben uns zurück ins Zeitalter der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts und betrachten das Leben und Wirken von Clara Fay, der Gründerin der Schwesternkongregation vom armen Kinde Jesus. Mal sehen, ob da auch hilfreiche Erkenntnisse für uns Christen heutzutage herausspringen. Und wir freuen uns, dass uns dazu Schwester Ingrid Mohr aus Aachen zugeschaltet ist. Grüß Gott, Schwester Ingrid.
Grüß Gott, Herr Dorn. Und grüß Gott, liebe Hörerinnen und liebe Hörer.
Schwester Ingrid, Sie sprechen heute über Ihre Kongregation vom armen Kinde Jesus. Dort sind Sie 1960 eingetreten und Sie sind jetzt wieder in Aachen, also am Ursprungsort, dort, wo alles angefangen hat mit dieser Kongregation. Ein wesentliches Motto, ein Leitsatz Ihrer Kongregation ist das Herrenwort, bleibet in mir, manete in me. Das hat Jesus gesagt. Vielleicht, wenn Sie uns zu Beginn noch einmal sagen könnten, an welcher Stelle sagt Jesus das eigentlich?
Ja, gerne. Also dieses Wort bleibt in mir, me in mir und wie Sie schon sagten, manete in me, das steht im Johannesevangelium im 15. Kapitel, Vers 4. Und es erscheint im Zusammenhang mit den Abschiedsreden Jesu. Und da braucht Jesus das Bild vom Weinstock und von den Reben. Und der Satz geht weiter. Also bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Ich sehe da zwei Teile drin. Dieses bleibt in mir, ein Auftrag. Und dann bleibe ich in euch, eine Zusage Jesu. Und Jesus selbst erläutert seine Worte, indem er sagt, wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und was Jesus damals sagte, das gilt auch heute. Und wir Schwestern vom armen Kinde Jesus tragen eine Medaille, auf der diese Worte stehen, und zwar auf der Vorderseite, also manete in me. Und auf der Rückseite ist ein Kreuz zu erkennen, um das sich Weinranke und Reben winden. Und da, so werden wir täglich daran erinnert, wie unser Leben gelingen kann, nämlich durch die Verbundenheit mit Jesus. Heute früh in der Heiligen Messe hat es mich besonders gefreut, als in dem Ruf vor dem Evangelium genau dieser Satz erschien. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Und wer in mir bleibt, der bringt viele Frucht.
Clara Fay, ein gelebtes bleibt in mir. Das also ist das Thema Ihres heutigen Vortrags hier in der Spiritualitätssendung. Jetzt sind wir gespannt auf Ihre Ausführungen. Bitte, Schwester Ingrid.
Ja, ich möchte gerne mit einigen Zeilen aus dem Lied »Wie schön leuchtet der Morgenstern« beginnen. Herr, du hältst mein Herz gefangen. Gieß sehr tief in mein Herz hinein die Flamme deiner Liebe und gib, dass ich an deinem Leib, dem auserwählten Weinstock, bleib ein Zweig in frischem Triebe. Nach dir steht mir mein Gemüte, ew'ge Güte, bis es findet dich, des Leben mich entzündet. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, im Vorwort zu einem Büchlein mit dem Titel »Immer beim Herrn«, das Gedanken von Clara Fay über das Leben mit und in Gott enthält, heißt es: Wohl lebte diese Frau in einer Zeit, in der noch Postkutschen über unebene Landstraßen rumpelten. Aber das, was sie zu sagen hat, ist heute aktuell, modern und von besonderer Bedeutung für uns. Mutter Clara hat ihren geistlichen Töchtern Ratschläge gegeben, weise, mütterliche Worte, die in der Gottesnähe ihrer eigenen Seele gereift sind, aus denen Liebe, Weisheit und Lebenserfahrung sprechen. Und weiter heißt es in dem Vorwort, soll, was den Schwestern gesagt und aufgeschrieben wurde, nicht nach außen, damit auch andere davon gewinnen. Dem indirekten Aufruf, der in diesem letzten Satz enthalten ist, möchte ich heute folgen und Ihnen etwas vom Leben und der geistlichen Botschaft Clara Feiß, der Gründerin der Kongregation, der auch ich angehöre, erzählen. Clara wurde am 11. April 1815 in Aachen als viertes von 5 Kindern einer angesehenen, tiefgläubigen Familie geboren. Ihre Geschwister waren Josef, Andreas, Constantia und Netta. Josef wurde Redemptorist, Andreas Diözesanpriester. Constantia starb im Alter von nur 22 Jahren an Typhus. Netta heiratete. Vater Fei besaß eine Tuchfabrik und starb nach 2-jähriger Krankheit an den Folgen eines Schlaganfalls. Clara war damals noch keine 5 Jahre alt. Sein früher Tod verursachte der Familie schweres Leid. Tapfer nahm seine Witwe die doppelte Aufgabe, Erziehung der Kinder und Führung der Geschäfte ihres Mannes, in die Hand. Es ist nicht viel, was wir aus Claras früher Kindheit wissen. Wohl aber, dass sie ein sensibles und eher zartes Kind war, froh und bescheiden, aber auch nicht frei von den Schwächen ihres Alters. So war sie recht empfindlich und fühlte sich leicht verletzt. Später klagte sie selbst darüber, dass sie bisweilen verstimmt gewesen sei. Allerdings muss sie tapfer gegen ihre Charakterschwächen gekämpft haben, denn gerade ihre Ruhe und ihr Gleichmut wurden von ihren Geschwistern und Freundinnen bewundert. Clara wurde in einer Zeit geboren, in der die Probleme der Industrialisierung auch die Stadt Aachen erfassten und natürlich am stärksten die Armen betraf. Sogar Kinder und Jugendliche wurden ausgebeutet, indem sie 12 bis 14 Stunden am Tag in den Fabriken arbeiten mussten oder ohne Pflege, Erziehung und Unterricht auf der Straße aufwuchsen. Hautnah erlebte die kleine Clara die Not der Armen und das Elend vieler Kinder. Besonders dann, wenn sie ihre Mutter auf dem Weg zu ihnen begleitete. Dass Clara zutiefst erschüttert war über die herrschenden Zustände, fand sicher auch in folgender Begebenheit seinen Ausdruck. Als 11-Jährige hatte sie einen Traum, der sie tief bewegte. Sie sah einen armen kleinen Jungen, der sie traurig anschaute. Als sie ihm ein Almosen geben wollte, sagte das Kind, »Ich habe noch mehr arme Brüderchen.« Da fragte sie, »Wo wohnst du?« Das Kind hob den Arm und wies mit dem Finger nach oben. Clara forschte weiter, »Wie heißt du denn?« Lächelnd antwortete es, »Ich bin das arme Kind Jesus.« Damit verschwand der Kleine und Clara erwachte. Seit jener Nacht sah sie in den armen Kindern die Brüder und Schwestern des armen Jesuskindes und fühlte sich bestärkt in dem Verlangen, ihnen zu helfen. In Bezug auf die Ausbildung Claras legte Mutter Fei Wert darauf, dass ihre Tochter neben dem regulären Unterricht Französisch lernte, Fertigkeiten im Handarbeiten erwarb und eine gute musikalische Ausbildung bekam. Zu ihrem Bedauern hatte sie allerdings wenig Erfolg damit, in Clara die Freude an häuslichen Arbeiten zu wecken. Eine Schulkameradin bezeichnete Clara als eine sehr begabte Schülerin, lobte ihre Bescheidenheit und Hilfsbereitschaft, ihr liebevolles Wesen und ihre Behutsamkeit im Reden, denn mit keinem Wort wollte Clara gegen die Nächstenliebe fehlen. Für einige Zeit besuchte sie zusammen mit ihrer Schwester Netta die Schule St. Leonard in Aachen. Ihre Lehrerin war die Dichterin Luise Hensel, die von ihren Schülerinnen sehr geschätzt wurde. Sie verstand es, neben der reinen Wissensvermittlung, die jungen Menschen sowohl für Kunst und Literatur zu begeistern, als auch dafür, das Elend in ihrer nächsten Umgebung wahrzunehmen und nach Kräften Abhilfe zu schaffen. Schon in frühen Mädchenjahren waren die Heilige Kommunion und die Besuche vor dem Tabernakel die Quelle, aus der Clara Kraft für den Alltag schöpfte und die ihre Verbundenheit mit dem Herrn nährte. Eine Augenzeugin aus jener Zeit berichtet, Clara besaß alle Zeit die Ruhe und Mäßigung, Liebe und Langmut, die den Geist Gottes, den Geist der Heiligkeit bezeichnet. Recht früh spürte Clara den Ruf Gottes zum Ordensleben. Eigentlich hatte sie vor, in den Karmel einzutreten. Gott führte sie jedoch einen anderen Weg, von dem ich Ihnen jetzt ein wenig erzählen möchte. Nach seiner Priesterweihe im Jahr 1830 blieb Claras Bruder Andreas als Kaplan in seiner Aachener Heimatpfarre und zog wieder ins Elternhaus. Zu jener Zeit waren Staat, Gesellschaft und Kirche von vielerlei unguten Bewegungen erschüttert. Andreas und sein Bruder Josef besprachen häufig mit befreundeten Priestern und Laien die sozialen Probleme, die durch die zunehmende Industrialisierung Aachens entstanden. An den sonntäglichen Abendrunden nahmen auch Clara und ihre Gefährtinnen teil. Diese Gespräche trugen dazu bei, dass das Haus Fei zu einem kirchlichen Mittelpunkt wurde und auch dazu, dass Clara ihre eigentliche Berufung erkannte. Die Sorge um das zeitliche Wohl und das ewige Heil der Kinder ließ sie nicht mehr los. Unterstützt von einigen Priestern setzte sie mit gleichgesinnten Freundinnen ihre ganze Kraft und ihr Vermögen ein, um den Kindern zu helfen. So entstand 1837 unter Claras Führung die erste kleine Schule. Sie selbst war damals 22 Jahre alt. Ihr Bruder Andreas berichtet später, ich weiß noch die Stelle, wo wir an einem Sonntagabend saßen, als eine, halb scherzend, den Vorschlag machte, wir wollen ein Schülchen anfangen. Am anderen Morgen schon wurde ein Zimmerchen gemietet, alte Katechismusbänke aus der Kirche geliehen, alte Bücher und Scherben von Tafeln zusammengesucht, ein Dutzend armer Kinder durch den Reiz neuer Holzschuhe angelockt. Das Schülchen war fertig und die Welt sprach, die sind verrückt geworden. Bis hier das Zitat. Eine von Claras Schülerinnen aus jener Zeit erzählt, wir freuten uns immer, wenn Fräulein Fei zu uns kam. Alle Kinder liebten diese am meisten. Fräulein Fei war die ewige Sanftmut. Dann fügt sie eine nette Anekdote hinzu. Wenn die Kleinen anfingen, unruhig zu werden, nahm Fräulein Fei einen Zwirnfaden und spannte ihn von einem Ende der Bank zum anderen um die Kinder, die dann ganz still wurden und meinten, wunders wie eingesperrt zu sein. Als Clara und ihre Freundinnen mit der Arbeit begannen, meinte der Pfarrer, so junge Mädchen müssen ein Spiel haben, lasst sie nur. Wenn sie es müd werden, dann hören sie von selbst auf. Aber es kam anders. Die Zahl der betreuten Kinder wuchs und auch die der Helferinnen. Mit der Zeit erkannten Clara und ihre Freundinnen, dass es nicht ausreichte, den Kindern lediglich Unterricht zu erteilen. So erwarben sie ein Haus, um die meistgefährdeten unter ihnen aufnehmen und das Leben mit ihnen teilen zu können. Schon bald entwickelte sich aus dem gemeinsamen apostolischen Einsatz eine neue Ordensgemeinschaft, die Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus. Als Gründungstag gilt der 2. Februar 1844. Clara begann das Werk mit drei gleichgesinnten jungen Frauen. Unterstützt wurden sie von Claras Bruder Andreas, von Kaplan Sartorius und Bischof Laurent. Nach dem Vorbild großer Heiliger wie Teresa von Avila oder Franz von Sales bemühten sich Clara und ihre Schwestern ernsthaft darum, ganz bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben, bei und in ihm zu bleiben, was letztlich Aufgabe eines jeden Christen ist. Ihren Schwestern sagt sie, Oh, wenn wir wüssten, wie viel daran liegt, dass wir ohne Zaudern uns ganz und vollkommen dem Herrn schenken, dass wir ihn allein suchen, vor ihm wandeln, mit ihm bleiben, stets bei ihm sind, ihn allein lieben. Die Ablegung der Gelübde war für Clara die Besiegelung dieser engen Verbindung mit dem Herrn. Ohne es selbst anzustreben, wurde sie der geistliche Mittelpunkt der kleinen Gruppe. Ihre Gefährtinnen spürten den Geist, der in ihr wirkte, und als die Wahl einer Oberin anstand, meinte eine von ihnen, da gab es nichts zu wählen, die Oberin war da. Den Namen der Kongregation wählte Clara trotz heftigen Widerstandes von Seiten weltlicher und kirchlicher Behörden, weil sie in den verwahrlosten Kindern Jesus selbst erkannte. Ob sie sich dabei an ihren Traum als Elfjährige erinnerte? Jedenfalls fand sie in diesem Namen den apostolischen Auftrag ihrer Gemeinschaft ausgedrückt, die christliche Erziehung der Kinder und Jugendlichen, vor allem der Armen und Benachteiligten. Clara nannte diesen Auftrag einfach »Die Kinder zu Jesus führen«. Sie wollte mit ihren Schwestern den jungen Menschen helfen, das zu werden, was für sie in Gottes Plan stand. Sie bemühte sich, die Kinder in eine sehr persönliche, vertrauende Beziehung zu Christus zu führen. Clara hatte erkannt, dass dieses Ziel aber nur dann erreicht werden kann, wenn alle, die sich dieser Aufgabe widmen, selbst in enger Christusverbundenheit leben. So schrieb sie ihren Schwestern, wir sollen in Gebet und durch fortgesetzte innere Sammlung, durch beständigen inneren Umgang mit Gott, unserem Herrn, immer inniger, immer glühender lieben lernen und dann aus Liebe zu ihm und gedrängt von dieser Liebe der armen, verlassenen Kinder uns annehmen, in welchen er von uns aufgenommen, gepflegt und geliebt sein will. Um ihre Sendung erfüllen zu können, bemühte sich Clara, mit und in Gott zu leben. Sie liebte das Wort Jesu aus dem Johannesevangelium, bleibt in mir, und machte es zum Leitwort ihres eigenen geistlichen Strebens. Als mütterliche Frau mit starker Ausstrahlungskraft war es ihr großer Wunsch, dass auch in ihren Schwestern immer mehr Wirklichkeit wurde, was sie selbst intensiv zu leben versuchte. Die innige Beziehung zum Herrn. Immer und immer wieder sagt oder schreibt sie ihnen Worte wie diese. Er wird mitten unter uns sein, wenn wir in seinem Namen, in seiner Liebe vereint sind. Bleiben wir dem Herrn treu. Bleiben wir in ihm einander treu. Dann werden wir stark sein in ihm. Vorbild Claras war die Mutter des Herrn. In ihren Marienbetrachtungen lesen wir, Maria hatte nur einen Gedanken, einen einzigen, einfachen, unendlich hohen Gedanken. Der Gedanke Mariens war der Herr. Ihr ganzes Wesen und Sein, all ihr Sinnen und Denken war in ihm, mit ihm, durch ihn. Clara wollte eine Gemeinschaft, in der sich tätiges und beschauliches Leben gegenseitig durchdringen und befruchten. Da wundert es nicht, dass sie, die viel Sinn für Schönheit, Kunst und Harmonie hatte, schon wenige Jahre nach Gründung der Kongregation in mehreren Ländern Paramentenstickereien ins Leben rief, in denen wahre Kunstwerke entstanden, die sehr gefragt waren. Diese Tätigkeit stand ganz im Einklang mit der Suche nach der ständigen Nähe Gottes im Geheimnis der Eucharistie, Quelle unserer Kraft und geistlicher Mittelpunkt der Gemeinschaft. Immer wieder richtete Clara den Blick auf den im Tabernakel gegenwärtigen Herrn. In ihrer steten Verbundenheit mit ihm lebte sie aus der Gleichförmigkeit mit seinem Willen. Sie weist auch ihre Schwestern immer wieder darauf hin und schreibt, halten wir daran fest, dass in der Erfüllung des heiligen Willens Gottes unsere ganze Vollkommenheit besteht, sei es bei einer kleinen oder bei einer großen Aufgabe. Als Schwester vom armen Kinde Jesus betrachtete Clara auch mit besonderer Liebe das Geheimnis der Menschwerdung und Kindheit des Herrn, aus dem sie und ihre Schwestern jene innere Freude schöpften, die stärker ist als Leid und Enttäuschung. Aus der Betrachtung dieses Geheimnisses entwickelte sich an mehreren Orten eine weitere Tätigkeit der Schwestern. Die liebevolle Gestaltung kunstvoller Krippenfiguren aus Wachs, die ihren Weg in alle Welt fanden. Die junge Gemeinschaft hatte, wie wohl jede Gründung, vielerlei Widerstände zu überwinden, die das Gottvertrauen Claras und ihrer Schwestern auf harte Proben stellte. Die größte Herausforderung war mit Sicherheit die in der Zeit des Kulturkampfes zwischen 1871 und 87. Die Regierung beschloss die Ausweisung der Ordensleute von öffentlichen Schulen. Die Häuser in Deutschland wurden aufgelöst und die Schwestern sahen sich gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Unter schwierigsten Bedingungen mussten in anderen europäischen Ländern neue Niederlassungen gegründet werden, auch um für die mehr als 600 Schwestern ein Dach über dem Kopf und Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Zu Beginn dieser schweren Zeit schreibt Clara: Wir dürfen nicht verhehlen, dass der liebe Gott uns ein großes Kreuz auferlegt in dem, was uns bevorsteht. Wir müssen das wissen und uns stärken im Glauben und Vertrauen auf den Herrn. Und zwei Tage vor dem Weihnachtsfest des Jahres 1875 erinnert sie an die missliche Lage der heiligen Familie im Zusammenhang mit der Geburt und frühesten Kindheit Jesu. Sie ermutigt ihre Schwestern, sich innerlich eng mit Maria, Josef und dem Kind zu verbinden und fügt hinzu: Seien wir überzeugt, dass es uns an Rat, Trost und Stärke nicht fehlen wird. Wo wir auch den Fuß hinlenken müssen, wir finden die Fußspuren unserer liebsten Mutter Maria. Meine Schwestern, Mut, Vertrauen, über Kräfte werden wir nicht versucht. Wir sind nicht ohne unseren Herrn und er wird alles uns zum Besten lenken. Wir sind nie auf einem geraderen und sichereren Wege zum Himmel gewesen als jetzt in unserer Trübsal. Clara war von eher ängstlicher Natur, aber das absolute Vertrauen auf Gott verlieh ihr eine bewundernswerte Gelassenheit, sowohl in der schwierigen Lage des Anfangs als auch in äußerst kritischen Situationen späterer Zeit. Unerschrocken und mutig ging sie ihren Weg. In der Chronik heißt es: Einfachheit des Herzens, ohne das Lob der Menschen zu achten oder ihren Tadel zu fürchten, ging Mutter Clara allzeit gerade weiter. Sie kannte und beachtete nur eins, den Willen und das Wohlgefallen Gottes. Hatte sie dies erkannt, war niemand und nichts imstande, sie davon abzuhalten, in großen und in kleinen Dingen. Clara wusste um ihre eigenen Fehler, ihre Grenzen und Schwachheit, aber auch um die Stärke Gottes, die sich gerade in den Schwachen offenbart. Sie schreibt: Gut ist die Demut, die ihre eigene Unfähigkeit erkennt. Aber zur wahren Demut gehört auch das Bekenntnis der Macht des Herrn, die er in den Seinen kundtut. Und wenn wir sprechen: Ich bin schwach, so muss der Zusatz folgen: Aber ich vermag alles in dem, der mich stärkt. Eine Freundin berichtet, dass dies Claras Lieblingsspruch war und fügt hinzu: Einmal den Willen Gottes erkannt, ließ Clara keinen Zweifel mehr in ihrer Seele aufsteigen. Sie zeigte sich folgsam, doch fest und treu ihre Aufgabe verfolgend. Clara selbst und ihre Schwestern nahmen in Treue und Opferbereitschaft die Prüfung an, die der Kulturkampf mit sich brachte. Diese gläubige Haltung wurde fruchtbar. Es bewahrheitete sich, wie so oft, dass Gott auch auf krummen Zeilen gerade zu schreiben versteht. Die Vertreibung aus Deutschland brachte ein Aufblühen in anderen Ländern mit sich. In Österreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Frankreich und England wurden neue Häuser eröffnet und neue Möglichkeiten des apostolischen Wirkens an der Jugend gefunden. Das Mutterhaus wurde nicht weit von Aachen auf niederländischem Boden in Simpelfeld errichtet, wo es sich bis heute befindet. Clara durfte noch erleben, dass die Schwestern ab 1887 nach Deutschland zurückkehren konnten. Ehemalige Häuser wurden wieder belebt und neue gegründet, ohne die im Ausland errichteten aufzugeben. So entfaltete sich vielerorts eine umfangreiche und segensreiche Tätigkeit der Schwestern. Wie alles in ihrem Leben, so nahm Clara auch ihre zunehmende körperliche Schwäche, die Krankheit und schließlich den Tod bewusst aus Gottes Hand an. Als sie am 8. Mai 1894 starb, vollendete sich das Leben einer großen religiösen Persönlichkeit, einer bedeutenden Frau. Ihre Sensibilität für die Nöte ihrer Zeit und ihre Antwort darauf aus tiefer Gottes- und Nächstenliebe heraus hatten sie trotz schwacher Gesundheit ein Werk gründen und mehr als 50 Jahre führen lassen, das unzähligen Kindern und Jugendlichen zum Segen wurde. Bei ihrem Tod zählte die Kongregation bereits weit über 1000 Mitglieder. Von der Heiligkeit Mutter Claras und der Kraft ihrer Fürsprache überzeugt, haben schon viele Menschen sie um Hilfe angerufen und Erhörung gefunden. Die Kirche hat 1991 den hohen Grad ihrer Tugend und ihrer Verehrungswürdigkeit bestätigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Mutter Clara Fey konnte die Lasten der rasch emporblühenden Kongregation nur tragen aus der Kraft des Gebetes, aus einem ständigen Leben in der Gegenwart Gottes, aus ihrem unerschütterlichen Vertrauen auf seine Liebe. Unermüdlich war sie bemüht, diese tiefe Bindung an Gott auch ihren Schwestern zu vermitteln. Sie wirkte dabei vor allem durch das Beispiel ihrer hingebenden Liebe, ihrer Freundlichkeit und Geduld im Umgang mit Schwestern und Kindern. Ihre zahlreichen Betrachtungen, Vorträge und sehr persönlich gehaltenen Briefe stellten für die Schwestern bei ihrem oft schweren Dienst eine unersetzliche Hilfe und Stütze dar. Befassen wir uns nun noch ein wenig mit diesem geistlichen Erbe, das sie hinterlassen hat. Die konkreten Ratschläge, die sie ihren Schwestern gibt, stammen aus ihrer persönlichen Erfahrung im Bemühen darum, das Wort Jesu, des bleibt in mir, in ihrem Leben zu verwirklichen. Ich denke, sie können auch uns helfen, dieses Wort im Alltag umzusetzen. Clara schreibt, seinem Willen entsprechend müssen wir während des Tages unsere Pflichten und Tätigkeiten erfüllen. Dabei wird uns der Gedanke, dass wir, so oft wir nur wollen, zu ihm zurückkehren können, ein großer Trost sein. Denn Jesus ist in unserem Herzen. Dort können wir ihn zu jeder Stunde finden, mit ihm sprechen, Trost, Rat, Licht und Kraft bei ihm holen und ausruhen, wenn wir müde sind. Lasst uns doch reichlich Gebrauch machen von dieser unendlichen Barmherzigkeit Gottes und im Geiste oft zu ihm gehen. Er erwartet uns, um uns bei allem seine hilfreiche Hand zu reichen. Für ein Leben in und mit Gott, ohne Vernachlässigung der alltäglichen Pflichten, legt sie ihren Schwestern ans Herz, und ich denke, wir alle dürfen es uns gesagt sein lassen, du hast zwei Augen. Mit dem linken sollst du auf dein Tun und deine Berufsarbeiten sehen. Das rechte soll unverwandt den Bräutigam anschauen. Du hast zwei Hände. Die eine soll wirken aus Liebe im Dienst der Liebe. Mit der anderen aber sollst du deinen Herrn festhalten, dich auf ihn stützen, ohne ihn jemals loszulassen. Du hast zwei Ohren. Das eine soll offen sein für die Bedürfnisse des Nächsten. Das andere aber soll stets horchen und lauschen auf die Stimme des Geliebten, der im Innern spricht. Wie aber wirst du das erreichen? Du musst dich bemühen, diese Gewohnheit allmählich zu erreichen, dir jeden Morgen diese Übung vornehmen und dich mittags und abends fragen, ob eine halbe Stunde vergangen ist, in der du nicht an deinen Herrn gedacht hast, der immer bei dir ist. Bitte ihn um Verzeihung, wenn du ihn lange allein gelassen hast. Das beste Mittel allerdings ist, dass du den Herrn wirklich und aufrichtig lieb hast. Wenn du ihn treu liebst, wirst du auch treu und beständig an ihn denken. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Dann fügt Clara noch einen wichtigen Punkt hinzu. Übrigens soll diese Übung ohne viel Kraftanstrengung und Unruhe vor sich gehen. Denn sie ist eine Gnade des Heiligen Geistes, der ein ruhiges, sanftmütiges und demütiges Herz wünscht, um es mit seiner Gnade zu erfüllen. Ganz schlicht, aber konkret und wirksam sind die Vorsätze Claras, um ihr Bleiben in Gott im Alltag zu leben. Sie schreibt: Ich bin überzeugt, dass es sehr nützlich ist, allerlei kleine Kunstgriffe anzuwenden, um den Gedanken an seine heilige Gegenwart zu erneuern. So kam mir heute der Gedanke, jedes Mal, wenn ich die Uhr schlagen höre, zu denken, der Herr ermahnt mich, einen Blick nach innen zu richten und ihn, der so treu alle Stunden meines Lebens bei mir bleibt, zu grüßen. Und jedes Mal, wenn die Glocken die Menschen zur Kirche rufen, will ich daran denken, dass der Herr mir zuruft, komm, um mich dann wieder nach innen zu wenden und den Geliebten meines Herzens zu grüßen. Ja, auch wenn es an der Haustüre schellt und man geneigt ist zu fragen, wer das sein könnte, will ich denken, dass der Herr mich ruft. Ich glaube, dass dies von Nutzen ist, weil es so regelmäßig vorkommt. Es wird in der Welt so oft geläutet und geschellt und regelmäßig schlägt die Uhr, die uns unbemerkt in die Ewigkeit führt. Ja, schon ein Blick genügt oder ein Augenblick Ruhe in Gott oder schon allein der Gedanke, der Herr ist da oder etwas Ähnliches. Ich denke sogar, je einfacher die Übung ist, desto besser. Liebe Hörer und Hörerinnen, dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt und Liebe macht erfinderisch. So werden auch Sie Möglichkeiten entdecken, um in Ihrem ganz konkreten Alltag die Erinnerung an Gottes liebende Gegenwart wachzuhalten. Clara ist es in ihrer glühenden Liebe zu Gott ein großes Anliegen, dass die tiefe Verbundenheit mit ihm so selbstverständlich wird wie das Atmen. Sie sagt: Wie das Einatmen der Luft, so soll der Gedanke an Gott das beständige Atemholen unserer Seele sein. Sie weiß zur Genüge, dass es im Leben oft genug schwierige Zeiten gibt, aber auch, dass uns der Glaube Kraft schenkt, um aus der Hoffnung zu leben und auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu vertrauen. Ihre Schwestern ermutigt sie: Es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir dem Herrn unsere Liebe beweisen können. Mancherlei Mühen und Widerwärtigkeiten gibt es zu tragen. Alle unsere Handlungen können wir aus Liebe zum Herrn vollbringen. Und so kann unser ganzes Leben ein beständiges Lieben werden. Genau wie andere Heilige ist auch Clara überzeugt von ihren eigenen Fehlern und Schwächen. Sie leidet darunter, dass sie das Bleibt in mir noch nicht intensiv genug lebt. In einem Brief an ihren Beichtvater heißt es: Ich sehe immer deutlicher ein, dass all meine Fehler, meine Beschwerden, meine Unruhe daher kommen, dass ich noch nicht verankert bin in der stärkenden, alles leicht und erträglich machenden Gegenwart meines Gottes und Heilandes. Ich glaube, dass diese Gegenwart imstande ist, dauernden Frieden und Ruhe zu schenken. Zwar keinen Frieden, der dem Leiden ausweicht oder träge Ruhe ist, nein, Frieden und Ruhe, die wachsen im Leiden und im Mühen, sowie in vielerlei Prüfungen, gerade durch die Kraft dieser Gegenwart. Und so ermutigt Clara aus ihrer eigenen Erfahrung heraus ihre Mitschwestern, sich in kindlichem Vertrauen mit allem an den Herrn zu wenden. Wenn ich große Schwierigkeiten habe und sofort darüber spreche und Rat suche, erreiche ich nichts. Wenn ich aber zuerst bete, so löst sich alles von selbst auf. Lasst uns sehr treu sein im Wandel vor Gottes Auge. Lassen wir alle unnötigen Gedanken fallen und uns Mühe geben, vertraulich mit ihm umzugehen, wie ein Kind mit seinem Vater. Blicken wir auf zu ihm, der uns in allem helfen kann. Sagen wir: Herr, ich kann nicht. Dann kommen wir vorwärts und erhalten Hilfe. Trachten wir danach, mit Jesus vereint zu bleiben, und gehen wir nie so im Äußeren auf, dass wir ihn aus den Augen verlieren. Es ist nicht leicht, aber durch treue Mitarbeit erreicht man es allmählich doch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gesehen, dass das Wesentliche in der Spiritualität Clara Veiss, das bleibt in mir und das Einssein in ihm ist. Das hat Gültigkeit für alle Zeiten und für jeden Christen, der bemüht ist, das Evangelium in seinem Leben umzusetzen. Hören wir noch, was der verstorbene Aachener Bischof Klaus Hämmerle in Impulsen zum Johannesevangelium treffend darlegt. Das innere Bleiben tut Not, damit wir leben, atmen, wir selbst sein, uns frei über uns hinauswagen und verschenken können. Manete in me, bleibt in mir. Das Wort zeigt uns eine Spur. Bleibt in mir, das kann mit uns gehen, wohin wir gehen. Es gibt ein sich festhalten, Augenblick für Augenblick, am Wort und an der Liebe, das sich erweisen wird als innere Ruhe und Kraft zur Freiheit und Gelassenheit. Bleib in mir, kehr zu ihm zurück. Dann fährt der Bischof fort: Mutter Clara Fey, Gründerin der Schwestern vom armen Kinde Jesus, war ganz und gar orientiert auf den Dienst an Jesus in den Kleinen und Geringen. Aber sie hat darin eine nicht nur aktive, sondern zugleich kontemplative Berufung entdeckt. Nur dieser innere Raum ließ sie und die ihren Wohn- und Bleiberaum eröffnen für die ortlosen, ausgesetzten Kinder. Bei Jesus bleiben, in ihm bleiben, in den tausend Funktionen und Abläufen, die uns jeder Tag zumutet, ist auch für uns der Ansatz, um einen Ort zu finden und anderen anzubieten, an dem Leben möglich ist. Schließen möchte ich mit einer Strophe des Liedes »Jesus, du mein Leben«. Jesus, Weinstock, du der Reben, lass dein göttlich Leben kraftvoll in uns sein. Fest an dich uns binde, wehre aller Sünde, mach die Reben rein. Du in uns und wir in dir. So nur kann es uns gelingen, reiche Frucht zu bringen.
Clara Fey, ein Gelebtes bleibt in mir, das ist das Thema in unserer heutigen Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir haben einen Einblick bekommen in das Leben von Clara Fey, von Schwester Ingrid Mohr, die zu den Schwestern vom armen Kinde Jesus gehört, der Gemeinschaft, die Clara Fey gegründet hat. Vielen herzlichen Dank zunächst bis hierher, vergelt's Gott. Schwester Ingrid, eingangs vielleicht eine ganz praktische Frage. Sie erwähnten, dass im Zuge des Kulturkampfes und der äußeren Bedrohung, der die Gemeinschaft ausgesetzt war, es eine Reihe von Gründungen im Ausland gab. Wo genau gibt es denn heute noch welche, beziehungsweise wie ist der Orden weltweit verbreitet?
Ja, also in Deutschland natürlich und in einer Reihe von europäischen Ländern, zum Beispiel in Belgien, Niederlanden, in Luxemburg, in England, Österreich, Spanien sind Schwestern, in Lettland, in Kasachstan. Dann haben wir Schwestern in Nordamerika, in Südamerika, in Kolumbien und in Peru und auch in Indonesien. Und in die indonesische Provinz ist seit einigen Jahren schon unsere größte Provinz. Da haben wir die meisten Berufungen.
Mhm.
Ja. In Deutschland haben wir im Augenblick 2 Postulantinnen. Ja, und in Peru, in Kolumbien, Lettland kommen auch immer mal wieder welche dazu.
Dann kehren wir mal gleich hier nach Deutschland zurück zu einer ersten Anruferin, die uns erreicht hat. Grüß Gott, mit wem sprechen wir?
Ja, hier ist Brigitte Götzen in Düsseldorf.
Grüß Gott, Frau Götzen.
Ja. Grüß Gott, Frau Götzen.
Ja, Schwester Ingrid, wie schön.
Ja.
Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt wohl, wenn Sie nicht in Düsseldorf sind, in Ihrem Mutterhaus.
Ja, in dem Provinzmutterhaus bin ich nicht, aber in dem allerersten Mutterhaus. Ach, das ist in der Stadtmitte von Aachen. Oh. Ja, aber in Düsseldorf war ich auch gerne, das
auch,
wissen Sie,
ne?
Sehr gerne. Ja.
Schwester Ingrid, ich habe eigentlich 2 Fragen.
Ja.
Die eine Frage ist, ich meine, die Clara Fey ist ja wohl schon so Dienerin Gottes. Gibt es denn innerhalb der Schwestern überhaupt eine Selige? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, ich war eine längere Zeit mal im Internat in Bad Godesberg.
Aha.
Und und wir haben dann immer so, wir Schülerinnen natürlich, haben dann immer so gesagt, ja, die Schwestern, die haben abends immer, die haben nachts so ein rosa Bändchen über ihr Bett mit dem Kreuz dran. Was bedeutet, das war jetzt für uns Schülerinnen spannend, ne? Was bedeutet das? Also das haben die Schwestern dann nie erläutert. Vielleicht können Sie das dann auch sagen.
Um bei der letzten Frage anzufangen, das habe ich nie gehört. Das erste Mal, dass ich so etwas höre. Vielleicht waren das vielleicht wirklich Gedanken oder Einbildungen von Schülerinnen, Internatsschülerinnen.
Ne?
Da kursierte ja häufig so einiges.
Einiges, ne?
Also ich weiß da gar nichts von. Ja. Wie gesagt, noch nie gehört.
Gut, und
dann, was die Selige angeht, also wir haben ganz sicher Selige und Heilige, eine ganze Reihe unter unseren Mitschwestern, aber eben nicht von der Kirche nun selig oder heilig gesprochen.
Jo.
Ne? Und der Seligsprechungsprozess unserer Stifterin, der läuft.
Ja. Das denke ich mir. Ja, dann bedanke ich mich, Schwester Enkert, und wünsche
Frau
Ihnen und Ihren Mitschwestern weiter geistliches Wachstum nach außen, aber auch nach innen.
Ja,
na,
danke
und
Ihnen auch, Gottes Segen.
Ja, danke.
Und jetzt ist Ihr Wunsch in Erfüllung gegangen. Erinnern Sie sich, vor einigen Jahren haben Sie gesagt, ob ich denn nicht mal von jemand anders sprechen könnte.
Ja, da habe ich das gesagt.
Habe ich doch gut behalten, ne?
Sehr gut.
Gut, Frau Götzen.
Sehr schön jetzt. Ja, danke schön.
Ne? Ja, bitte.
Ja. Wunderbar, auf Wiederhören, Frau Götzen. Vielen Dank für diesen Anruf. Einiges, das meiste haben wir klären können mit den rosa Bändchen. Da müssen wir noch mal schauen, was es damit auf sich hatte.
Ja, ich werde mal Mitschwestern fragen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil wir uns ja so aus dem Nähkästchen auch immer wieder erzählt haben und erzählen und sowas habe ich also wirklich nie gehört.
Gut, gehen wir weiter nach Aachen direkt zu Frau Collett. Grüß Gott.
Frau Collett. Grüß Gott, Frau Collett.
Schwester Ingrid, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren wunderschönen Vortrag.
Ja.
Ich wusste zwar, dass Sie Clara Fey Ihre Gründerin ist, aber so schön, wie Sie da über sie gesprochen haben, da freue ich mich richtig, ein Aachener Mädchen zu sein.
Ja, schön. Im September werde ich über Ihren Bruder sprechen, über Andreas Fey. So Gott will, werde ich das dann machen. Der wäre ja hier auch ganz in der Nähe. Auch hier im Haus ist er aus- und eingegangen, in der Kirche schräg gegenüber St. Paul war er Kaplan.
In St. Paul.
Ja, die Sendung wird heißen Andreas Fey, ein Original und Priester nach dem Herzen Gottes.
Wunderbar.
Ich hoffe, das wird auch gut. Da bin ich noch am Basteln.
Ja, und dann fällt es mir immer wieder auf, wenn ich Ihre kleine Kirche betrete, dieser Friede.
Ja.
Also, das tut einfach gut. Sobald ich da reinkomme, bin ich in einer gehobenen Stimmung.
Ja, die Kirche lädt wirklich zum Gebet ein. Wir haben da auch täglich eucharistische Anbetung.
Ja,
das ist einfach immer schön,
ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, die Krippenfiguren.
Ja, Sie kennen
die haben
sie,
mich
ne?
schon immer fasziniert.
Ja.
Und jetzt weiß ich, dass Sie die selbst gestaltet haben.
Ja.
Die Schwester Alberta hat schon mal davon gesprochen,
aber
das war mir wieder entfallen.
Ja, aber hier in der Jakobstraße, wo ich bin, hatten die Schwestern eine Werkstatt. In Simpefeld hatten sie eine Werkstatt, in anderen Ländern auch. Und die sind wirklich, ich habe vor Jahren, da gibt es auch diesen Kölner Krippenweg, da habe ich unter der Treppe, die zu Bahnsteig 4 führt, ich dachte, mein Gott, das kommt dir doch so bekannt vor. Da war die erste Station vom Kölner Krippenweg, also in der Weihnachtszeit. Ach. Und das waren sicher 1 Meter große Figuren, also vollständige Krippe mit der Heiligen Familie, Hirten, Königin und also wunderschön. Und war Erklärung dazu und die sind auch hier in der Jakobstraße entstanden und waren wohl, hat jemand in Nordamerika gekauft und sind jetzt wieder, also stehen im Familienbesitz, sind wieder in Deutschland, ja.
Wunderbar.
Vielen Dank, Frau Kollett. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Ja, jetzt haben wir wirklich einen sehr lebendigen Einblick bekommen und wer jetzt natürlich Gefallen gefunden hat oder interessiert ist, Schwester Ingrid, jetzt müssen Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz sagen, wenn Sie nach Aachen kommen, wo müssten Sie hingehen, um diese, Ihre Kirche zu sehen?
Ja, wir sind in der Jakobstraße, also in absoluter Stadtmitte, 2 Minuten vom Dom und vom Rathaus entfernt. Das ist die Jakobstraße 19, wo wir wohnen. Mhm. Ja, und in Aachen-Burtscheid haben wir unser Provinzmutterhaus, also von der jetzt europäischen Provinz, zu der 4 Länder gehören im Augenblick.
Gehen wir nun nach Weingarten zu Frau Wachter. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dornisch. Grüß Gott, Schwester Ingrid.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Schwester Ingrid, vielen Dank für Ihren schönen Vortrag über Ihre Ordensgründerin Clara Fey.
Ja.
Ich habe mich sehr gefreut, mal was davon zu hören.
War sie Ihnen bekannt?
Ja, den Namen habe ich schon öfter gehört, aber eine Lebensbeschreibung noch nie.
Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie. Ich habe Ihren Vortrag leider nicht ganz hören können.
Ja.
Könnten Sie vielleicht noch mal was dazu sagen zum Namen von Ihrer Kongregation, also Schwester vom armen Kinde Jesu?
Ja, also sie hat sich, unsere Gründerin, besonders der armen Kinder und Jugendlichen, der Benachteiligten in weitem Sinn angenommen, nicht nur materielle Armut, auch andere, ne? Und ich habe vorhin vorgelesen, also von einem oder berichtet von einem Traum, den sie als 11-Jährige hatte, wo ihr ein kleiner Junge erschien und sagt, ich bin das arme Kind Jesus. Und das hat sie wahrscheinlich auch noch zusätzlich in diese Richtung geführt. Und der und sie hat eben dann den Namen der Kongregation so angenommen.
Gut. Vielen Dank, Schwester Ingrid.
Ja.
Und auch noch vielen Dank für Ihre immer so schönen Vorträge über Bruder Raphael.
Ah, hören Sie die auch, ja?
Ja, die habe ich auch schon gehört, ja.
Das freut mich, ja. Ich glaube, es kann uns allen auch ein Stück helfen. Das sind eben große Heilige, auch unsere Stifterin, auch wenn die Kirche sie noch nicht heilig gesprochen hat. Das sind einfach Zeugen und Hilfen auf unserem Weg zu Gott auch, ne?
Ja.
Und wenn Sie mehr wissen wollen, also wir werden gleich auch noch was sagen zu Büchlein, die man beziehen kann.
Ja? Vielen Dank, Schwester
Ingrid. Gottes Segen.
Ja, Ihnen auch.
Übrigens war ich als Kind ganz oft in Ravensburg, wo meine Großeltern wohnten.
Ah, ja.
Das ist ja in unmittelbarer Nähe von Weingarten.
Ja, ja, schön.
Ja.
Also Ihnen alles Gute.
Ihnen auch.
Gottes Segen für Sie und Ihre Gemeinschaft.
Ja, danke Ihnen auch.
Ja, danke für den Anruf. Für Gott. Auf Wiedersehen. Ja, Schwester Ingrid, Sie haben es gesagt. Wir kommen langsam zum Ende der Sendung und möchten natürlich auf die Literatur hinweisen, die es gibt. Der erste Titel ist natürlich wunderbar, passend zum Anruf von Frau Kollett, die gesagt hat, dass sie da wirklich richtig stolz sei, ein Aachener Mädchen zu sein. Und der erste Buchtitel hat es auch im Titel Gott, Gott, Madame Fay, was fangen die Mädchen nur an? In Anführungszeichen, ein Zitat ist das, und der Titel ist Streiflichter auf eine Aachener Ordensgründerin und ihre Spiritualität, Clara Fay.
Ja, genau, das ist eins der Büchlein, die, ja, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen eins zuschicken. Und es gibt auch noch einen anderen Titel, wollen Sie sie nennen, Herr Dornis?
Ja, dann mache ich gleich weiter. Das ist, wo Gott aufgeht, das Neue in Anführungszeichen in der Spiritualität von Mutter Clara Fay. Das sind Gedanken von Bischof Klaus Hämmerle zu Texten von Mutter Clara Fay. Sie haben Bischof Hämmerle ja auch in Ihrem Vortrag erwähnt.
Richtig, ja.
Und dann haben wir noch immer beim Herrn Wandel in der Gegenwart Gottes nach Mutter Clara Fay von Josef Solzbacher. Davon gibt es nur noch wenige Exemplare?
Ja, so hat man mir gesagt. Ich habe mal nachgefragt im Generalmutterhaus. Soll mal sehen, ja.
Und dann sicherlich auch eine schöne Sache, ein immerwährender Kalender zu Mutter Clara Fay mit Texten und auch vielen Fotos. Diese ganzen Publikationen. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie beziehen über Schwester Ingrid Mohr. Sie haben es heute schon gehört, in der Jakobstraße ist der Konvent in Aachen. Dorthin können Sie sich wenden und für diese Bücher und deren Versand bitten die Schwestern Sie herzlich um eine Spende.
Ich möchte noch kurz dazu erwähnen, noch zusätzlich, es gibt auch ein kleines Novenenheft mit Texten aus der Heiligen Schrift, mit Gedanken von Clara Fey und mit Fürbitten, also Novene zu Clara Fey. Also für die 9 Tage hindurch, das könnten, wer möchte, kann das auch erbitten.
Sicherlich auch eine schöne Gelegenheit, insbesondere wenn man sich näher mit ihr befasst hat und auch vielleicht für eine dieses Seligsprechungsverfahren, wie Sie sagten, es läuft, sicherlich auch eine schöne Gelegenheit, sich da im Gebet daran zu beteiligen.
Ja, und wenn Sie auch Anliegen haben, Sie dürfen uns Schwestern die ruhig zuschicken. Wir haben jeden Monat eine Novene zu Clara Fey vom 17. bis zum 25. des Monats jeweils. Und in unserem Generalmutterhaus werden in einer Dose diese Novenen unter den Altar gelegt während der Novene.
Auf unserer Homepage finden Sie noch einmal einen Hinweis auch zu den ganzen Details, sowohl zu diesen Publikationen als auch zu den Anschriften, den Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Die Homepage der Schwestern, sage ich Ihnen nochmal, das ist www.manete-in-me.org. Also das Motto, der Leitsatz der Gemeinschaft Manete in Me als Titel der Homepage jeweils mit einem Bindestrich, manete-in-me.org. Dort finden Sie also alle Details nochmal. Ansonsten schauen Sie auch einfach, wenn Ihnen das jetzt alles zu schnell ging, auf unserer Homepage nach im Infofeld zur Sendung auf www.horeb.org. Dort finden Sie das alles noch einmal ausführlich. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, dann wenden Sie sich einfach an unseren Hörerservice, der jeweils montags bis freitags von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr für Sie da ist. 0700 7525 7525. 0700 7525 7525. Und jetzt haben wir schon so viele Hinweise gegeben mit Zahlen und Daten. Jetzt tut das auch nichts mehr. Dieser Hinweis muss sein. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich natürlich wie immer gern eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Der hat fast dieselbe Telefonnummer wie der Hörerservice, nur am Ende statt der 5 eine 0. Also 0700 7525 7520. Wir sind nun am Ende unserer Sendung angekommen. Noch einmal, vergelt's Gott, vielen Dank, Schwester Ingrid, dass Sie heute uns diesen wirklich bewegenden und interessanten Einblick in das Leben von Clara Fey gegeben haben. Am Ende Ihres Referates haben Sie uns eine Strophe aus dem Lied »Jesus, du mein Leben« vorgetragen. Vielleicht können wir die ganze Sendung mit dieser Strophe beschließen.
Jesus, Weinstock, du der Reben, lass dein göttlich Leben kraftvoll in uns sein. Fest an dich uns binde, wehre aller Sünde, mach die Reben rein. Du in uns und wir in dir, so nur kann es uns gelingen, reiche Frucht zu bringen.